Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Jawohl, und die beiden alten weißen Männer, die begrüßen euch zu Folge 260. Zwischen den Ohren heißt die Folge. Warum, erklärt der liebe Thomas gleich. Ich möchte zu meinem Teil noch sagen, ich bin heute auf Krawall gebürstet. Wir steuern auf das Nordderby hin, ja. Deswegen war ich eigentlich auch dafür, dass diese Folge zwischen die Augen und nicht zwischen den Ohren heißt. Aber dazu gleich mehr. Erstmal ein ganz liebes Hallo, mein süßer Thomas. Und wehe, du vergreifst dich heute im Ton. Dann kriegst du was zwischen die Ohren.
Du meinst...
Zwischen die Augen.
Du meinst, wenn ich nicht genug aggressive Grundstimmung mitbringe, oder was? Ist das dann im
Ja, das ist mir egal, aber Hauptsache nicht mir gegenüber, sonst hast du gleich einen, naja, wenigstens verbal eine hängen.
Hallo Jan, hallo alle. Ich mag, wie du denkst, mein Freund.
Ja, man muss ja auch mal das Ganze, man muss ja den Ton mal setzen jetzt für die nächsten Tage.
Ja es ist, kann man, glaube ich, echt ohne Übertreibung sagen, ne? Es ist wirklich ein riesiges Highlight, mal wieder Nordderby beim HSV in der ersten Liga. Dass es das so lange nicht gab, lag nicht an uns, um das nochmal zu
genau.
sagen. Und woran ich auch denken muss, wir waren auch zusammen und ein wichtiges Datum auch in der Geschichte des Fanclubs, Verde Bianco Pazzo, liebe Grüße, beim Zweitliga-Derby, das war auch... Ein glorreicher.
Beim letzten Nordderby. Auswärts. Ja, da waren wir gemeinsam, stimmt.
Ja.
Und das war auch kalt. Das weiß ich, das war, glaube ich, im Februar.
Was
ne?
Oder so? Gewisse Leute aus dem Club nicht davon abgehalten hat, Fotos für die Ewigkeit machen zu lassen.
Mit dem nackten Oberkörper.
Ich möchte da
so wie ich jetzt hier sitze.
Ach was.
Ja.
Ja, gut, okay.
Die Leute im Sender gucken ein bisschen komisch, aber das ist mir egal.
Ich mag, wie du denkst. Mein Lieber.
Die Leute haben sowieso schon komisch angefangen zu gucken, als ich heute mit grün-weiß geschminktem Gesicht zur Arbeit kam. Wissen, dass wir heute eine Folge aufnehmen.
Ja, ist ja schön, dass es bei euch auch so ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ey, in Hamburg, es flimmert auch, ne? Immer mehr.
Ja.
So, es ist zwar so, der HSV hatte gestern noch ein Pokalspiel. Gestern Abend müssen wir eigentlich gar nicht weiter drüber. Nur können wir uns nachher noch ein bisschen drüber lustig machen. Aber du merkst hier halt auch schon seit Tagen, dass dieses Derby in der Luft hängt.
Ja.
Schon. Ja.
Du meinst wegen der 8 Kilometer großen Bannmeile rund um den Volkspark?
Ja, unter anderem das, City Lights und so weiter. Ja, es ist einfach, ja, Mann, Derby. Zeit für Helden, aber auch Zeit für Bettler. Hast du noch ein Ticket eigentlich? Hast du ein Ticket fürs Nordderby?
Genau.
Hast du ein Ticket fürs Nord- und dann nehme ich mich auch selber gar nicht raus, aber auch dazu gleich mehr. Ja, was soll das zwischen den Ohren? Was soll da sein zwischen den Ohren? Ja. Haare
ja,
vielleicht.
Ja, beim HSV nix, ne?
Ja, so, da sind wir schon bei einem Grundproblem. Auf die Frage, was zwischen den Ohren ist, gibt es verschiedene Antworten. Für jeden kann man unterschiedlicher haben. Bei jedem ist da was anderes. Abgesehen jetzt von Homer Simpson auf dem Dreirad, der im Kreis fährt.
Nein, das ja genau. Nee, das war der Autoscooter mit dem Bär im Tütü.
So, genau. Was aber bei allen normalen Menschen, sag ich mal, definitiv zwischen den Ohren sitzt, ist ein riesiger Fußball. Ja? So.
Ja.
Und der gilt ja nicht nur für Nerds wie uns, sondern... geht ja auch darum, dass auch bei Fußballern einiges zwischen den Ohren stattfindet. Dass ich finde, dass das auch, was zwischen den Ohren war, ein Faktor war für das nur 1-1 gegen Köln letzte Woche. Und das natürlich zwischen den Ohren der entscheidende Faktor ist vor diesem großen Spiel jetzt am Sonntag. Ne? Denn Nordderby ist Nordderby. Das ist also noch mehr als Pokal, weißt du, zählt da nichts, was vorher war und wie du vorher gespielt hast und so. Das ist wirklich, glaube ich, ein Spiel. Sonntag 15:30 steht alles auf Null. Ja, und alles findet da auf diesem Platz statt und alles, was vorher war, ist überhaupt nicht wichtig.
So, und du kennst mich mittlerweile gut genug, ne? Wenn der Siegert auf Werder-Spiele zusteuert, in denen es um was geht, ja, dann ist man erstmal per se der Streifen in der Hose. So. Also mit Blick auf das Köln-Spiel kann ich nur sagen, wehe, wenn da einige der Spieler, und da bleiben wir bei Homer Simpson, wieder das Aufziehäffchen im Kopf haben, was Becken gegeneinander schlägt. Ja. Da geht's um deutlich mehr. Und ich habe manchmal so meine Zweifel, ob der eine oder andere aus diesem Team sich wirklich darüber im Klaren ist, was dieses Spiel eigentlich für Werder-Fans bedeutet und wie prestigeträchtig das ist.
Du meinst jetzt das anstehende Nordderby. Also wer das nicht weiß und wem man das jetzt nicht erklären kann in einer Woche, der hat noch zwischen den Ohren, also da sind dann eher die Präriesträucher, sag ich mal.
Aber ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, um dich mal zu fragen, was glaubst du denn, wie ist denn das für Spieler, ich sag jetzt mal etwas provokanter und in Anführungsstrichen, die nur geliehen sind und die jetzt erst seit dem Sommer da sind, so, wie guckt so ein Spieler drauf? Ist dem das egal?
Nee, ich glaube, also es ist wahrscheinlich mit Sicherheit was anderes, wenn du ein Leihspieler bist, keine Ahnung, wie Boniface, als ein Keke Top, weißt du, der schon als kleiner Junge in der Nähe von Bremen auch noch Erstliga-Derbys gelebt hat oder so, ne? Oder ein Friedel, der weiß das auch, oder ein Romano Schmid und so weiter. Ja, gut, aber trotzdem, ey, auch Profis, die jetzt nur irgendwo zur Leihe sind, also auch ein Yuki Sugawara weiß ja, was ein Derby ist. Ja, es ist ja auch nicht so, natürlich ist es das wichtigste und geilste und beste Derby der Welt aller Zeiten, ja, dieses Spiel jetzt, aber es gibt ja auch andere Derbys noch, ne? Es gibt, keine Ahnung, das Mailänder Stadtderby und Glasgow und in den Niederlanden, wo Yuki gespielt hat, gibt's die großen Traditionsduelle und so weiter, Dortmund, Schalke. Also ich glaube, das ist schon jedem einigermaßen klar denkenden Fußballprofi auch zu erklären, dass das kein Spiel wie jedes andere ist. So.
Und als Trainer packst du dann die Leute wahrscheinlich am ehesten auch noch irgendwie dann mit dem Hinweis darauf, dass du bei einer entsprechenden Leistung da auch zur Legende werden kannst.
Ja, ne? Genau.
Selbst wenn du in Anführungsstrichen nur ein Jahr da bist.
Richtig, du kannst absolut zum Helden werden und auch deswegen sagte ich, ne? Beispiel Boniface, jetzt Ziel vieler Vorwürfe irgendwie, lass den da das Tor machen, dann spricht da kein Mensch mehr drüber. Dann ist er der Mann, der sich unsterblich gemacht hat. So, ne? Das will ich nur sagen. Also das hat wirklich komplett eigene Regeln, dieses Nordderby. Ja, und deswegen bin ich auch gespannt, wenn wir da gleich ausführlich drüber sprechen. Aber lass uns, wir haben ja auch versprochen, dass wir zumindest Köln nochmal, wir sind zwar Verdrängungskünstler, sag ich mal, und das war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie das Spiel zu Ende gegangen ist. Aber drüber reden.
Aber bitte nur touchieren.
Ja, aber ein bisschen drüber reden würde ich schon mal gerne. Wie war denn die Stimmung im Stadion?
Welches Spiel meinst du? Stimmung war gut, beziehungsweise lass mich mal kurz überlegen, ob ich das wirklich für das ganze Spiel sagen kann. Denn und ich komme ins Überlegen, weil ich meine, in der zweiten Halbzeit, dann im Verlauf der zweiten Halbzeit durchaus auch vermehrt schon so eine, so eine Ungehaltenheit festgestellt zu haben. Je länger es dauerte und je mehr Werder sich gefühlt dann eher zurückzog, als wirklich mit Macht nochmal auf das Zweite zu gehen. Und was soll ich sagen? Ich vorneweg, ne?
Ja, tut mir leid. Ging mir auch nicht anders. Du warst immerhin im Stadion bei wahrscheinlich noch trotzdem okayer Stimmung. Ich kann ja mal kurz erzählen, aus dem Werder-Fanclub waren auch ganz, ganz viele im Stadion. Und was zur Folge hatte, weil St. Pauli zeitgleich bei Bayern München spielte, dass wir mit einer ganz, ganz mini kleinen Fraktion sozusagen am Katzentisch Werder Bremen gucken mussten. Ja. Ohne Ton. Und das
auch echt ohne Ton.
Oh. Ohne Ton und ein bisschen, ich hatte einen Platz wie Kino erste Reihe, weißt du?
Ja.
So, also Nackenstarre ohne Ton und ich habe die ganze Zeit wirklich, ich glaube, ich war ganz schlimm, nochmal Entschuldigung an alle, weil ich habe wirklich, ich glaube, seit dem 1:0 gesagt, ey, bitte schieß das zweite.
Ja.
Spiel ist, ich weiß genau, was passieren wird. Ne? Und so, jetzt hör mal auf und so, das klappt schon und so. Und ich so, nein, ich weiß genau, was passieren wird. Und es ist, dann passiert es auch noch.
Ja, genau.
Ohne Ton und dann auch noch so ein Kacktor, so ein reingepackt verkümmeltes Kacktor. Und trotzdem muss man sagen, ey, und wie haben wir drum gebettelt? Verdammt
ja,
nochmal. Ey, und
ja,
als das dann, bin ich nach dem Ausgleich frustriert gesagt, hier, Leute, hab ich's gesagt, also, die Leute, ich war richtig scheiße, ich war richtig, richtig kacke, ja. Ich auch noch so, hab ich doch gesagt. Dann bin ich aufs Klo gegangen, komm zurück, Niklas Stark, gelb-rot, ja.
Ja.
Setz mich wieder hin. Dann kriegen wir fast noch das 1-2 und im Hintergrund hörst du über die große St. Pauli-Leinwand mit Ton, Jappa, Jappa, du! Dö, dö, ja. Dö, weil Bayern da auch noch das Spiel gedreht hat.
Ja.
Ey,
ja.
Mann.
Also, war wirklich zum Kotzen.
Ey, ich sag dir, ja. Wirklich, Mann.
Ja, aber
zwischen
aber
den Ohren.
So in der Emotion ist das in der Tat dann aber auch vergleichbar mit unserem Erlebnis im Stadion gewesen. Denn, also, darf man ja nicht vergessen, ne? Wir hatten ja auch noch ein aberkanntes Abseitstor.
Ja.
Wir hatten ja, das gehört ja auch zur Wahrheit, Stichwort, wir betteln drum. Ja. Kurz vorher hat ja Waldschmidt noch diesen Pfostenschuss.
Ja.
Ja. Wo du schon sagst, so, ey, wer jetzt den Warnschuss nicht gehört hat, ne? Und dann hat ja Niklas Stark auch wirklich, also keine Ahnung, was der die letzten 5 Jahre dem Fußballgott getan hat, dass er also so ein Comeback erlebt.
Ja.
Ja. Nach Verletzung oder nach Verletzung und Ausbotung in Anführungsstrichen reinkommen, sich gelb abholen, das Gegentor zum Ausgleich verschulden und gelb-rot sehen. Ja, und da, ausnahmsweise muss man mal sagen, hätte der Schiri konsequent gepfiffen, hätte Stark schon für das erste voll rot gesehen, dann hätte er das Eigentor gar, oder das Tor gar nicht verschuldet.
Ja, so kann man es natürlich auch drehen. Aber ich dachte das auch, ey, das ist eigentlich schon rot, oder? Und wenn man jetzt auch noch sieht, dass Niklas Stark mit 3 Platzverweisen in einem Kalenderjahr so viele hat wie Dominik Kohr, ja?
Ja.
kriegt das Ganze noch in etwas, eine noch bittereren Nachgeschmack, so im Abgang. Ja, ey. Ja, drum gebettelt und zwischen den Ohren, Stichwort. Ne? So, wir können ja mal kurz durchgaloppieren, ja, durch das Spiel. Erste Halbzeit waren wir, und ich sag mal, der Kölner Dom. Ja, der Kölner Dom.
Ja.
Ja, da haben wir die ja sowas von dominiert und da ist alles aufgegangen, was wir auch vorher erhofft und herbeigebetet hatten nach Leipzig. Nehmt diesen starken spielerischen Auftritt da aus der zweiten Halbzeit mit. Ja, Köln wird ein anderes Setting. In Köln müssen wir das Spiel machen. Wir können aus dem Leipzig-Spiel was rausziehen, nämlich die Erkenntnis, wir können auch gegen eine richtig gute Mannschaft den Ball laufen lassen und die ja ins Schwitzen und in Unordnung bringen. Und genau das ist ja passiert auch.
Ja,
ja.
Genau das ist
und
passiert.
Und alles lief und wir hätten schon vorher das Tor machen müssen, wenn vorne da ein bisschen konsequenter und genauer das gewesen.
Der letzte erfahrene Abwehrspieler von denen muss nach 12 Minuten runter verletzt.
Auch noch ein sehr, sehr guter Punkt. Die sind schon mit dem letzten Aufgebot da rein und Dominik Heinz ist ja nun auch schon, ja, wie du sagst, das letzte Aufgebot, ja. Und du hast richtig gemerkt, wie das Team, wie Köln geschockt war davon.
Ja.
Die waren noch mehr verunsichert. Dann kommt ein Vandenberg, der irgendwie schwere Hüftprobleme hatte und lange, lange weg war, muss also reinkommen und gleich diesen Part spielen.
Ja.
Ey, und dann machen wir das Tor sogar durch Friedel und und trotzdem setzt bei mir die Angst ein, weil ich dachte, und da sind wir jetzt beim Titel und den werfe ich jetzt mal als These in den Raum, zwischen den Ohren, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit so aus der Hand geben, ist auch ein Arroganzanfall, ist doch eine zwischen den Ohren Problematik.
Das weiß ich nicht. Also, da weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde. Weil ich habe es eigentlich eher... Naja, überspitzt kann man es vielleicht Arroganz nennen.
Ja, ist es überspitzt, aber, okay.
Ja, aber sie haben halt, finde ich, einfach ab einem gewissen Punkt, wo sie gemerkt haben, scheiße, uns gelingt das Zweite nicht, denn sie sind ja auch in Teilen der zweiten Halbzeit noch auf das Zweite gegangen.
Ja.
Das Abseitstor fällt in der zweiten Halbzeit, ja, was ihn dann zurückgepfiffen
ja,
wird.
Und,
wir haben noch 2 gute Chancen.
Schmied läuft alleine auf den Keeper zu und war sogar eine Doppelchance, weil Keke Top den ja dann danach auch nur ins leere Tor schießen muss.
Noch, ja, und ihn drüber wälzt,
8 Meter, so. Ja.
Und dann gehen sie irgendwann über in diesen Modus, der ihnen schon gegen St. Pauli und Union den Arsch gerettet
Exakt.
Hat. Dann zu sagen, okay, pass mal auf, das klappt jetzt hier nicht. Bevor wir jetzt noch wie die Bescheuerten anrennen, komm, wir können mauern, dann mauern wir es uns jetzt nach Hause.
Und genau das war mein Hintergedanke bei der etwas...
Das findest du arrogant?
Naja, oder zumindest überspitzt formuliert, ja. Aber hast du ja jetzt auch, ja, so abgeschichtet. Ja, dass du, glaube ich, jetzt auch allen klar gemacht hast, was ich eigentlich meinte. Aber es war schon so ein bisschen... Deswegen, weil du Union und St. Pauli ansprichst, das war nämlich genau mein Gedanke auch dahinter, dieses, naja, ihr schießt ja eh kein Tor gegen uns. Dann kommt halt.
Ah, okay. Ne?
Ja, dann kommt halt. Ja, okay. Weißt
du hast halt nicht, ja, okay.
Am Ende machen wir eher noch einen Konter rein, als dass ihr harmlose Truppe hier uns irgendwie nochmal in Gefahr bringt. Und das meine ich mit Arroganzanfall. Und diesen Eindruck hatte ich leider ein bisschen, dass gesagt wurde, na komm, dann kommt halt. So. Ja. Und deswegen fand ich, das haben wir zwischen den Ohren, haben wir da unentschieden verloren. Wenn ich das mal so sagen darf. 1-1 verloren.
Da bin ich dabei. Also bin ich dann dabei, weil wir wir hatten ja noch Chancen zum Kontern.
Ja.
Ne? Also ich sag nur, Doppelpass, Boniface, Sugawara.
Ja.
Ne? Wo Sugawara über rechts noch alleine in den 16er läuft und dann aber nicht Fisch, nicht Fleisch.
Richtig.
Also ihn weder schnell in die Mitte bringt, noch einen beherzten Abschluss, sondern dann wird es halt so ein Alibi-Ball auf den zweiten Pfosten, der zu hoch für einen Schuss und zu lang für eine Flanke
ich
ist.
Ich fürchte sogar, das sollte ein Schuss sein. Und das war nämlich auch ein Gedanke, den ich hatte dann in der zweiten Halbzeit. Haben wir vielleicht zu viele Spieler, die unbedingt mal ihr erstes Tor schießen wollen? Weil das war mir auch zu viel Selbstbeschäftigung dann da vorne. Weil wenn du die Sachen konsequent zu Ende spielst, dann muss es schon vor der Pause 2-0 oder 3-0 stehen. Weißt du? So. Das war mir dann auch von Sugawara. Ich liebe den Spieler, aber da muss er mehr draus machen einfach.
Ja,
ne?
Muss er
auch. Romano
Genauso wie Schmiedi auch.
Ja,
ne?
Romano Schmied, wo auch wieder, haben wir auch letzte Folge schon drüber gesprochen, dass es da viele Deutungsmöglichkeiten gibt, was seine Performance angeht. Ne? Und dass man da, glaube ich, auch verschiedene Indikatoren anlegen muss. Ich sagte, 27 Torschussvorlagen, Nummer 2 der Liga hinter David Raum ist er auch. Ne? So, und auch da lehne ich es ab, das alles an ihm festzumachen. Ne? Denn wenn deine Stürmerkollegen ihren Job konsequent durchziehen, dann reden wir nicht über Romano Schmid, weil dann hat er 3 Assists mehr auf dem Zettel. Dass er häufig immer noch die falsche Entscheidung trifft, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Aber das jetzt daran festzumachen, das ist mir zu leicht. Stellvertretend diese Situation, wo er alleine auf den Keeper zuläuft, ne? Klar kann man sagen, muss er machen und das ist seine große Schwäche, glaube ich, dieses Choking in den Momenten, ne? In den Do-or-Die-Momenten, dass er es dann nicht hinkriegt, so. Das ist eine Situation, wo man ja immerhin sagen muss, ey, er behauptet den Ball 30 Meter weit im Sprint gegen den Verteidiger und kommt zum Abschluss. Das ist ja schon mal erstmal gut, ja. Muss man ja.
Und Schwäbe macht das auch gut.
Sagen. Schwäbe macht das auch gut und trotzdem muss man sagen, also wenn man sieht, so Schwäbe und der Verteidiger, die sind beide auf einer Seite. Wenn Romano links vorbeigeht, dann rennen die beiden anderen Gegenspieler sich über den Haufen. Ne? So, aber das hat er in dem Moment. Aber dann auch top danach, das ist für mich noch bezeichnender. Weil dann,
aber wir zeigen ja auch gar nicht nur mit dem Finger nur auf Schmiedi, sondern das ist einfach ein Teil von vielen. Ne? Esteja hat in der ersten Halbzeit auch eine Dilettantenchance, der ihm so über den Spann rutscht, weißt du, wo er aus 12 Metern alleine aufs Tor schießen kann. So,
exakt.
Ja, es ist halt so. Es ist halt Teil dieser Erkenntnis, dass das eine ärgerliche, ich hätte fast Niederlage gesagt, so fühlt es sich nämlich an, ist und du halt eben auch wirklich einfach 60 Minuten lang eine Mannschaft wirklich nach Strich und Faden dominiert hast.
Ja. Kölner Dom.
So, und dann, und es ist halt wirklich, dann ist es halt einfach wirklich, verdammt nochmal.
Das meine ich, ne? Und auch da zwischen den Ohren passt auch Keke Top, wie bitter, zweites Abseitstor nacheinander. Ja. Und wieder war es so knapp und auch da war ja lange umstritten. Könntest du erklären, warum das dann Abseits leider richtig gegeben wurde?
Ja, kann ich erklären, weil die Aktion von Bülter, also die Diskussion war ja, der Ball kommt doch vom Gegner, warum soll das Abseits
richtig
sein? Richtig. Ja, aber Bülter berührt den Ball und führt diese Aktion durch im festen Glauben, dass wenn er da nicht noch rankommt, dass dann der Spieler hinter ihm, nämlich Jens Dehe, der dann im Abseits stand, das Tor macht.
Ja, und der stand und dabei schon Bülter, im Abseits, ne?
Bei der. Genau. Und, und Bülter kann ja nicht einfach wegbleiben in dem guten Glauben. Ja, wieso? Da steht doch Abseits.
Ja, genau.
Zumal er das gar nicht sieht. So, und deswegen ist das keine kontrollierte Ballaktion von Bülter, sondern eine unkontrollierte, und dann bleibt das Abseits bestehen und dadurch stand Stay einfach leider im Abseits.
Exakt,
das ist. Habe ich im Übrigen auch im Stadion direkt zu Jens gesagt, das war Abseits, brauchst du nicht jubeln. Ja. Haben wir auch nicht gejubelt, um uns herum alle eskaliert. Ich so, nee, das pfeifen die 100 pro zurück.
Ja. Ne? Also der entscheidende Faktor ist nicht, wie kontrolliert ist das, ne? Spielt er den mit Schienbeinen oder mit der Seite, ne? Sondern dass er überhaupt ins Spiel denkt, eingreifen zu müssen,
weil
Jens Day da steht. Und wenn er dann eingreift und Day steht im Abseits, ne, ist Days Position aber ausschlaggebend für das, was Bülter tut.
Genau.
So, und that's it. Und ja, leider.
Anders wäre es jetzt gewesen, wenn Bülter den Ball angenommen hätte, um ihn dann zu Schwäbe zurückzuspielen, und dann hätte Stay den Ball bekommen und ihn auf Top zurückgelegt.
Richtig.
Dann wäre es kein Abseits gewesen, aber das wäre dann eine kontrollierte Aktion von Bülter gewesen. Und dann wäre es quasi eine, wie sagt man, neue Spielsituation.
Richtig. Und selbst wenn Bülter den ins Tor ausklärt und es gibt Ecke, dann gibt's Ecke.
Ja,
ne?
Genau.
So, dann geht das Spiel weiter, dann ist scheißegal, wo Jens Day stand. Aber in dem Fall haben wir leider Pech gehabt. Ja, ey, Mann, und Kicke top, ey. Dann auch noch zwei so typische Tore für ihn, ne? Außen im Fünfer, ne? In Leipzig ja auch schon an der Fünferkante, wo er dann den Abstauber, ne? Wo er reingeht so. Und dann kriegt er das zweimal,
zu. Aber wie fandest du ihn denn?
Och, ja, ich weiß nicht. Also, er war stets bemüht, sage ich mal.
Ja, das ist genau meine Haltung zu dem Thema.
Ja, und man muss das.
Es ist auch nicht so, dass man sagt, so, ey, der muss jetzt unbedingt weiterspielen, sondern so, ja, okay. Er ist halt der Einäugige unter den Blinden momentan.
Ja, und ich fühlte mich auch in meiner Prediction ein bisschen bestätigt vor dem Spiel. Meinte ich ja eigentlich, dass es ist ein Startelf-Spiel für Boniface. Weil du willst ja Köln in der ersten Halbzeit auseinanderspielen. Ne? Du willst den Ball haben, du willst dich durchkombinieren. Und ich fand, da wäre, ne, und im Idealfall gehst du dann in Führung und lässt die dann kommen und musst dann vorne Bälle irgendwann ab der 70. Bälle festhalten und kontern und defensiv arbeiten, und das wäre vielleicht doch eher die Rolle für Keke Top gewesen in diesem Spiel.
Ne? Ja, oder andersrum, warum, also ich habe ehrlicherweise dann nicht verstanden, warum er dann nicht einen Jinma bringt.
Mhm. Ne,
wäre das ja ein Jinma-Spiel gewesen.
Richtig.
Das sind dann ja die Spiele, wo selbst dein Befreiungsschlag noch eine Chance werden kann, weil du einfach mega Tempo hast
mit Jinma. Ja.
So, und da ist Boniface ja, finde ich, nun die komplett falsche Wahl gewesen. Ja. Deswegen habe ich das ehrlicherweise nicht verstanden.
Ja. Zumal er dann ja auch von seinem Auftritt her, muss ich sagen, also ich weiß nicht, wie sich das im Stadion angefühlt hat. Ich habe mir danach seine Statistiken angeguckt. Die sind, also, die wirken geradezu absurd, wenn ich das.
Das erste Mal Pfiffe gegen Boni. Das erste Mal Pfiffe gegen Boni, wenigstens teilweise.
Ach echt, war das so?
In einzelnen Aktionen, also zumindest, ja gut, natürlich nie aus der Ost, aber zumindest da bei uns auf der Tribüne, da hast du das schon gemerkt. Also er hat zwei Fehlpässe gespielt, spätestens beim zweiten wurde das Raunen schon lauter.
Ja, ne? Ja gut, okay, man muss
Ja, und das ist ein Schuh, den er sich auch anziehen muss. Er, ne, er, also er ist dann, da sind wir dann auch wieder beim Thema Körpersprache. Warum soll er davon ausgenommen werden? Die Leute wollen halt das Gefühl haben, dass du dir den Arsch aufreißt. Ja. Wenn das nicht deine Love Language ist in Richtung der Fans, dann musst du halt damit umgehen, dass zuweilen im Weserstadion manche Leute etwas ungehalten darauf reagieren.
Wie gesagt, Thema Körpersprache und Bruni ist der neue Duxch, ne? Ist noch ein anderes Thema, und auch,
da will ich auch gar nicht einsteigen.
Bei allem Respekt ist natürlich der Barberjackenblock jetzt auch nicht stellvertretend, aber trotzdem muss man natürlich sagen, ne, es ist natürlich so. Und auch das spricht, finde ich, für meine These eben, dass es für unsere Spielqualität die bessere Lösung gewesen wäre, mit Boniface zu starten und Keke Top zu bringen, weil das den Skills dieser beiden Stürmer besser entspricht, ja. Dass du natürlich ein Boniface, also wie gesagt, ich will dir nicht in Schutz nehmen, ich wollte ja auch sagen, diese Körpersprache ist mir auch zum ersten Mal, wo ich dachte, Alter, ja, also tu wenigstens so, ja,
ja, genau.
Geh wenigstens mit hoch und, ne, so, auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass er nicht der Stürmer ist, also ich sag mal, er ist der falsche Mann für die Taktik, wenn sich die Mannschaft hinten einigelt. Ja, genau. Dann ist er natürlich, da kann er im Prinzip, ohne ihn in Schutz nehmen zu wollen, kann er nur schlecht aussehen, weil das überhaupt nicht sein Ding ist, jetzt hinterher zu laufen, Räume wie Marco Grüll zuzurennen. Und das ist halt auch undankbar. Ich habe auf seine Statistik geguckt und ich war völlig überrascht, das wollte ich eben noch sagen. Ich hatte diesen auch etwas lustlosen Eindruck, aber der hatte in seiner relativ kurzen Zeit 20 Ballkontakte immerhin, ja, und irgendwie 4 oder 5 gewonnene Zweikämpfe. Und ich glaube, Keke Top hatte 26 Ballkontakte oder so in der kompletten Spielzeit. Mhm. Also vieles relativiert sich und man muss auch sehen, dass ja nicht nur er als Einwechselspieler ein Totalausfall war, sondern Mbangula genauso, ja, mit dem, der auch eher der Typ gewesen wäre, um zu starten gegen Köln. Aber nicht in dem Setting, wenn du hinten Beton anrührst und vorne anrennst. Das ist doch auch nicht Bangula so. Und der hat auch als Einwechselspieler absolut enttäuscht. Und über den dritten Einwechselspieler Niklas Stark, hat jetzt auch nicht gezündet. Sag ich mal. Ne? Also im Prinzip, ich schließe mich.
Ja, doch schon, aber halt noch im Rohr.
Ja. Ja, also Mann, das war einfach nicht gut. Und ich fand auch zum ersten Mal war ich deswegen auch nicht zu. Also ich war wirklich unzufrieden, wie die Mannschaft auf dem Platz sich verhalten hat. Ja, ich unterstelle wirklich dieses, naja, was soll schon passieren? Wir spielen eigentlich, wir kriegen keine Gegentore und gegen euch schon mal gar nicht. Ja, so. Das sehe ich, aber ich finde auch zum ersten Mal, dass ich denke, ich, wie gesagt, es ist wohlfeil, dass immer von euch, ich sehe das Training nicht und es gibt bestimmt 1000 Gründe, Keke Top zu bringen von Anfang an, so. Aber ich finde, in dem Fall hat Horst Steffen da nicht diesmal zum ersten Mal kein gutes Händchen gehabt. Zumal, wenn er sich dann für Top entscheidet von Anfang an und für Puertas und so, ja, was ich nachvollziehen kann und so, wie gesagt, Leipzig-Training und so weiter, dann muss man doch zumindest die Frage stellen, warum bringe ich dann nicht Cimber?
Ja, genau. Genau das. Und Puertas für mich im Übrigen wieder vielleicht mit der beste Bremer gegen Köln.
Ja, und wieder.
Gerade die erste Halbzeit war richtig gut.
Ja. So.
Starken Abschluss gehabt noch und sind zwei starke Abschlüsse gehabt.
Ja.
Also ja, ich bin vor allem dann beim Wechsel. Ich könnte selbst damit leben, wenn der Top nochmal um ein weiteres Mal belohnt mit der Startelf. Aber dann die Wechsel hätte ich halt wirklich anders gemacht.
Ja, also und deswegen. Ja. Wie gesagt, mir ging es jetzt halt auch gar nicht um Belohnen, ne? So, wir haben ja, vielleicht ist es das, vielleicht ist der Unterschied im Training, was das Engagement angeht, so groß zwischen Top und Boniface, dass auch ein Trainer, der ja auch auf die Teamchemie und auf das achten muss, was alle anderen, dass er es einfach nicht verantworten kann, dann zu sagen, du bist aber Victor Boniface, du spielst trotzdem, das ist natürlich, du sendest natürlich auch ein Signal in die Mannschaft, wenn du so eine Entscheidung triffst. Und wenn er wirklich so katastrophal trainiert und Horst Steffen nichts anderes übrig bleibt, okay, ja, akzeptiere ich. Aber grundsätzlich muss ich wirklich sagen, das würde ich einsehen. Aber ansonsten war ja jetzt auch nicht so, dass Keke Top jetzt sich in Leipzig so unsterblich gemacht hätte. Also es muss was mit dem Training zu tun haben, weil vom Setting her war das für mich die falsche Entscheidung.
Ja, da bin ich total dabei. Sehe ich auch so und ich glaube in der Tat, das, was du vermutest, dass es genau so ist, dass das irgendwas auch mit Steffens Form des
Teamhygiene.
Ja, ja, genau, richtig. Das ist genau das Wort, ne? Teamhygiene zu tun hat. Ja, dass er halt eben sagt, ich muss darauf achten, dass ich authentisch bleibe und mein Weg im Umgang mit den Spielern in Bezug auf das Leistungsprinzip nachvollziehbar bleibt.
Ja, richtig.
Und dass er es dann deswegen macht. Aber ich finde, dass man das spätestens beim Thema Ein- und Auswechslungen noch anders gewichten könnte. Und dann bin ich wieder bei uns, ne? Dann zu sagen, okay, dann ist aber die Situation in der 70. die Spielsituation so speziell, dass ich da anders drauf reagiert hätte.
Ja.
Nämlich nur 1-0 Führung. Du hast das Gefühl, dass deine Mannschaft nicht mehr so richtig, und du merkst halt, dass deine Mannschaft sich immer weiter zurückzieht. Und dann, spätestens dann wäre ich jemand, der sagt, okay, wisst ihr was? Machen wir dann so, dann bringe ich jetzt aber einen, der uns eben im Konterspiel nochmal richtig gefährlich macht.
Ja, wobei ich das fast schon zu früh gefunden hätte. Die Frage ist ja auch in der 70. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Horst Steffen gesagt hat, und ab der 70. parken wir einen Bus vorm Tor. So. Sondern vielleicht sollte es ja auch das Zeichen oder die Botschaft an die Mannschaft sein, wir brauchen wieder mehr Ballbesitz und mehr Kontrolle und mehr Offensivspiel. Und jetzt bringe ich hier zwei rein, die den Ball streicheln können und die den Ball, ne, so. Weiß man nicht, ne?
Naja, aber er hat ja nicht beide gleichzeitig gebracht. Ne? Also er hat ja erst Boniface gebracht in der 70.
Okay.
Für Top.
Ja, okay. Mhm.
Ne? Und dann verstehe ich's, dann bringt der Boniface, damit du vorne weiter so einen Spielertyp drin hast, der im Falle eines Falles den Ball nochmal festmachen kann.
Ja. Ja.
Aber dann bringt er halt 10 Minuten später in der 81. bringt er Mbangula.
Ja.
Und nimmt Puertas raus.
Ja, richtig.
So. Und dann kriegt das Ganze halt so eine komische Unwucht, ja, finde ich.
Bin ich
so
völlig bei dir. Und zumal so wie Boni dann aufgetreten ist, oder zumindest, wie gesagt, genau, die Zahlen sagen ein bisschen was anderes, komischerweise, aber den Gesamteindruck hatten wir ja wirklich alle, ne? Und den haben natürlich auch die Hinterleute, so. Und die sehen das ja auch, und das ist dann natürlich auch, macht dann natürlich auch nicht den Eindruck, dass jetzt in unserem Zentrum die Leute denken, geil, Boni ist da, der will kicken. So, ne? Und der geht jetzt den weiten Weg und so, sondern da ist ja auch, okay, der geht jetzt gar nicht richtig hinterher, dann spiel ich nochmal hinten rum. Oder schlag den Ball weg, ne? So, ja. Naja, und vielleicht spielt er auch bei dieser Defensivausrichtung eine Rolle, dass die natürlich mit Amos Pieper da in der Halbzeit wirklich was rausgebrochen ist, wo man erst jetzt oder richtig gemerkt hat, wie groß dieser Stein eigentlich ist, ne? Und man deswegen gesagt hat, komm, wir stehen erstmal, und weil das ja auch die Elmala-Seite war, wir stehen erstmal und orientieren uns ein bisschen nach hinten, ne? Der Niklas hat Wochen nicht gespielt. Ja. Wer weiß, ne?
Ja, aber dann auch, warum denn nicht Schmidt bringen und Friedel wieder in die Mitte ziehen, ne? Aber gut, okay.
Ja.
Hätte Herrentoilette, ne?
Berechtigte Frage, auch da kann man durchaus die Frage stellen, ne? War das der richtige Wechsel? Und wir haben Horst Steffen ja viel gelobt, auch zu Recht gelobt, finde ich, weil er ja häufig gute Entscheidungen getroffen hat, passgenaue Matchpläne, den richtigen Spieler, die guten Wechsel gemacht hat und so. Hier beim Spiel gegen Köln, hat er eben schon gesagt, konnte ich vieles nicht nachvollziehen. Tut mir leid.
Bin ich dabei. Jetzt haben wir aber doch schon wieder relativ schmerzhaft viel über dieses Köln-Spiel geredet, mein Freund. Und ich bin eigentlich schon komplett im Nordderby.
Ja, los, komm, dann starten wir.
Ganz kurz nur noch, ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ich Rate die Aufstellung 11 von 11 hatte.
Ja.
In Köln. Mit meiner Einschätzung, was das Ergebnis angeht, da lag ich weit weg. Weit weg.
Okay, ich gratuliere. Ja, wir hatten 5-1 und 4-2 getippt. Das war, naja gut, du hast immerhin das eine Tor von Köln richtig.
Ja, das wusste ich.
Ich sag mal, so wie das Spiel losging, wäre 4-2 durchaus auch möglich gewesen.
Ja.
Aber
da hüllen wir jetzt den Mantel des Schweigens drüber, ne? Schmeißen wir drüber.
So ist es.
Jetzt HSV, komm, ab jetzt zählt nur noch HSV.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht verhehlen, dass ich den Ausgang des gestrigen Spieles mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis genommen habe. Vor allem, nachdem ich dann noch am vergangenen Wochenende wirklich auch sonntags im Auto saß mit meiner Family und nebenher das Auto lief und nun der NDR2-Kommentator nun aus dem Schreien nicht mehr rauskam, ja, als sie dann das Tor, weil die waren just live drauf, war NDR2, als das Tor fiel, das 2:1 für den HSV gegen Stuttgart. Und er hat wirklich diesen fatalen Freistoß von Herrn Stiller, den ich bis heute nicht verstehe, hat er wirklich live kommentiert bis zum Tor. Ja. Ne? Und ich saß im Auto und hab nur gesagt, so Scheiße.
Können wir gleich nochmal, weiß gar nicht, ob das jetzt so große Auswirkungen noch hatte. Du meinst irgendwie, dass das nochmal so ein moralischer Push war oder so, ne? Aber können wir bitte nochmal ganz kurz, über diese geile Freistoßvariante vom VfB?
Von Stiller?
Das ist ja Slapstick, das ist ja Benny Hill.
Ja, das ist wirklich Slapstick.
Das ist ja echt Benny Hill. Die Szene.
Dass sie sich vorher noch absprechen.
Ey, es ist schon Nachspielzeit. Es steht 1-1 und der HSV hatte schon eine gelb-rote Karte. Stuttgart ist in Überzahl und alles sieht danach aus. Ey, die haben gedrückt auf den 2-1 Auswärtssieg und haben dann einen Freistoß in Strafraumnähe. Und es ist so, ich habe es mir extra nochmal im Real Life angeguckt, ja. Die beraten ja auch 2 Minuten vorher. Das ist so geil. Da stehen Stiller und Undav und noch ein paar andere. Und Stiller erklärt denen 1,5 Minuten lang, wie so ein Schülerlotse, was jetzt alles passiert. Und alle gehen so weg mit so einem leichten Fragezeichen, ey. Und dann wird dann legen sie den Freistoß zurück. Und alle sind vorne von Stuttgart und spielen ihn direkt dem HSV in die Füße. Und leiten den Konter des Heimteams in unter und das Stadion steht, ja. Und dann rennt er, ich glaube, dieser Baldé ist auch so ein 17-jähriger Hamburger Jung, der irgendwie auch 100 Meter Läufer sei und er treibt den Ball und wirklich das Stadion brennt. Mein Sohn. Anton hat ja jetzt einen Job, der arbeitet, der schenkt Bier aus im HSV-Stadion.
Ja, okay.
Ja, das ist jetzt sein, Schülerjob, der meinte, Papa, ich dachte, das Stadion fliegt weg nach diesem Tor. Und dann pimmeln die den irgendwie rein und gewinnen in Unterzahl nach diesem Freistoß-Slapstick. Ey,
und ich bin da nun weit entfernt davon, mir irgendwie die Emotionswelt eines HSV-Fans bildlich vorzustellen, ne? Aber jetzt stell dir das mal vor, du bist die letzten 15 Minuten des Spiels bist du unter Dauerdruck und du machst dir in die Hose, dass du diesen Punkt noch aus der Hand gibst gegen eine Mannschaft, die irgendwie international spielt. Und dann kriegen die diesen Freistoß und alles, woran du denken kannst, ist, ey, jetzt bitte nicht noch dieses scheiß Tor fangen. Ja. Bitte nicht. Übersteht bitte einfach, nur rausköpfen. Ja. Heuer Fernandes, nagelt 2 Leute um, faust das Ding auf die Tribüne und dann ist hier Schluss und alles ist gut.
Es ist der letzte Ball, ne? Der letzte Ball des Spiels.
Und auf einmal siehst du, wie dieser Nationalspieler den Ball flach und ohne Power in den 16er passt.
Ja, ist direkt in
und dann kriegt dein Spieler auf einmal den Fuß an den Ball und dann geht und dann dreht sich auf einmal deine Emotion komplett. Ja. Jetzt spiel ihn links raus, spiel ihn lang und dann und spätestens an dem Punkt, wo hier, wie heißt der kleine, der
Baldé,
Junge vom HSV?
Baldé.
Wo Baldé den Ball vor dem Abwehrspieler an den Ball bekommt, den Fuß vor dem Abwehrspieler an den Ball bekommt und ihn vorbeilegt. Spätestens da bist du als HSV-Fan einfach nur noch in Ekstase.
Ja. Das war ein Berkey in Dortmund-Moment für den HSV. Ne? Dann auch noch Unterzahl aus dem Nichts und wie gesagt, unfassbar. Was für ein Banger. Und da dachte man natürlich schon, muss das sein jetzt Aber es gibt ja noch den Pokal.
Ja,
ne? Genau. Sag ich mal, und zitiere ich einen Folgentitel von vor ein paar Wochen, Learning to Fly. What goes up must come down.
Must come down. Ja. Und zwar in the best possible way.
Ja.
Ja. Das Ding in der Verlängerung noch in der 118. den Ausgleich zu kassieren und es dann noch im Elfmeterschießen zu verlieren, Hut ab, liebe HSV.
So, und insofern.
Also nicht, dass wir das nicht können, ne? Ich sage bloß, mit Blick auf dem Push und dem emotionalen Level, auf dem ihr durch das Stuttgart-Spiel vor dem Nordderby wart, danke, dass ihr euch selbst zurechtgeschmissen
habt. Ja, es ist. Gut, es ist ja nicht so, dass wir jetzt Angst gehabt hätten, ne? So ist ja auch nicht. Nee, aber wie gesagt, also es ist alles wieder in der Reihe. sage ich mal.
Ja, genau. Das Gleichgewicht ist wieder hergestellt.
Wie siehst du denn sonst den HSV im Aufstiegsjahr? Tabellarisch ist das ja gar nicht so verkehrt. Ich glaube, was sind die? 13.
13. liegen 4 Punkte hinter uns, also haben 12 Punkte. Ja. Sind also nicht in der direkten Abstiegszone. Aber zur Wahrheit gehört auch immer, also muss man ja auch mal sagen, also ich glaube, dass die zufrieden sind. So, und die haben schon gute Spiele abgeliefert und gute Leistungen abgeliefert, die haben aber auch schon enttäuscht. Also
ja.
Man muss halt eben dann auch sagen, die haben ziemliches Verletzungspech, wenn ich das richtig sehe. Ne? Jetzt hat sich Glatzel wieder verletzt und fällt aus. Paulsen ist verletzt und kann wahrscheinlich nicht spielen.
Ja.
Also denen geht's nicht gut und auf der anderen Seite glaube ich aber eben auch, die leben ganz stark von diesem, wir sind endlich wieder oben,
ja,
immer noch. Und das macht sie für mich halt unberechenbar, vor allem jetzt auch mit Blick aufs Nordderby.
Ja, also wie
ich
gesagt,
glaube, die brennen so. Ich glaube, die brennen
auf
so sehr.
Auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist halt einfach auch schon, also so muss das auch beim Nordderby immer sein. Also völlig egal, ob du Erster bist oder 18. Dieses Spiel steht, glaube ich, echt so für sich, ne? Ich habe mir mal die letzten 10 Spiele auch angeguckt von denen wieder, ne? Also der HSV, ja, es ist beißen, kratzen, Haare ziehen. Machen wir uns nichts vor. Das ist spielerisch, ist das mit Köln nicht ansatzweise zu vergleichen, ne? Die holen ihre Punkte mit Kämpfen und mit solchen, mit solchen Highlights wie jetzt gegen Stuttgart. Die letzten 10 Spiele stehen auf dem Papier 3 Siege, 1 Unentschieden, 6 Niederlagen. Wenn man sich das aber mal genauer anguckt, müsste es eigentlich heißen 2 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen. Denn der Kicker zählt dazu bei den Siegen ein Testspiel mit 6:3 gegen Groningen. Das rechne ich mal raus. Ja, in der Länderspielpause bleiben 2 Siege. Und wenn man dann das Pokal aus gegen Kiel noch dazu nimmt, dann sind wir bei 2-1-7, was schon wieder nicht so dolle aussieht. Die beiden Siege sind, wie gesagt, besagte Sternstunde jetzt gegen den VfB Stuttgart und vor ein paar Wochen ein ähnliches 2-1, ergaunerter Sieg gegen Heidenheim. Wo sie auch,
war das in Heidenheim?
Ja, wo sie auch mehr Glück als Verstand hatten. Also, ne, und auch, ja, ne, sie sind gerade zu Hause unangenehm, sie sind kampfstark, sie haben eine gute Moral, glaube ich. Das hat Merlin Polzin da echt hingekriegt, muss ich sagen. Hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Sie haben sich auch strukturell einigermaßen gefunden. Ne? Sie haben ja auch am Deadline-Day noch einiges nachgeholt. Ne? Mhm. Sie haben Ausfälle jetzt einigermaßen kompensieren können. Einige kommen jetzt auch zurück, so Vuskovic und Dompe und so. Aber spielerisch ist da...
Geht da was, ne?
Ja, geht da auf jeden Fall was. Und wie gesagt, es ist... Deren größte Waffe ist die Wucht zu Hause, der Kampf, die Leidenschaft, so.
Und das Stadion, wenn du das anzündest, so. Ja, also das glaube ich ehrlicherweise auch. Ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt komischerweise sind die Gedanken, die ich mir über das Nordderby mache, viel krasser ausgerichtet auf uns.
Ja, das ist gut.
Also so eine Unsicherheit in Bezug darauf, wie verstehen wir, was da kommt.
Ja. Okay.
So, in der mentalen Herausforderung.
Wir sind jetzt, bin jetzt auch durch mit der HSV-Ferndiagnose.
Ja, okay, gut.
Jetzt sprich.
Ja, also was soll ich sagen? Ne? Ich habe einfach wirklich die große Angst, dass mit Blick auch auf die Haare ziehen, kratzen, beißen Mentalität, die uns in dem einen oder anderen Spiel in dieser Saison abgegangen ist, in meiner subjektiven Wahrnehmung, dass das möglicherweise etwas sein könnte, wo wir Gefahr laufen, dass uns der Schneid abgekauft wird. Ja, ich kann das gar nicht so zu 100% unterfüttern, denn in dem Spiel, wo wir es zum Beispiel prognostiziert haben, dass das kommt, Union Berlin, haben wir es gut angenommen, gewonnen und auch smart nach Hause gespielt nach der Führung.
So.
Aber trotzdem wage ich halt zu bezweifeln, dass die Spieler, um die es dort geht, die dann für uns als erste Elf auf dem Platz stehen, dass die in der Lage sein werden, in einem Stadion, wo die Mannschaft auch darauf, die gegnerische Mannschaft auch darauf bauen wird, unter deine Haut zu kommen, ja, dass wir die Abgeklärtheit besitzen, um das an uns abperlen zu lassen. Noch dazu, wenn irgendwie 60.000 dir die Schuhe am liebsten anzünden wollen würden. Ja, so, aber du hörst auch, da ist auch viel Geraune und auch viel so, oh Gott, hoffentlich verlieren wir nicht gegen den Erzrivalen und so. Ich kann es einfach überhaupt nicht sagen und vielleicht ist es auch genau das, was mich verunsichert. Die emotional Leader, die wir im Team haben, sind ehrlicherweise die, die ich in den letzten Wochen kaum auf dem Platz gesehen habe. Also so Leute wie Bittencourt oder so. Und mit Jens Day haben wir jemanden auf dem Platz, der da das richtige Zeichen setzen kann, in Abstrichen mit Linen auch, Friedel sowieso.
Ja, ich würde auch,
deswegen,
ja, ich würde sogar noch auch einen Sugawara mit dazu nehmen und ich würde auch einen Romano Schmid mit dazu nehmen, der zumindest weiß, ne, oder auch zumindest im Mittelfeld da in den Zweikämpfen ja eine gewisse Präsenz schon.
Ja, überzeuge mich, überzeuge mich.
Ja, ich sehe es ganz genauso, aber ich fürchte, Merlin Polzin ist in deinem Kopf. Ja? Denn das ist ja im Prinzip genau das, worauf der HSV hofft. Aber ein guter Ansatz, Frage leite ich mal draus ab, du meintest, ob wir so abgeklärt sind. Ist es schlauer zu sagen, wir versuchen abgeklärt mit kühlem Kopf das nach Hause zu spielen? Oder sollten wir nicht in der guten alten Christian Groß-Tradition sagen, ihr wollt Kloppe, dann ihr kriegt Kloppe.
Könnt ihr haben.
Wir können das auch so. Wir halten einfach voll dagegen.
Genau.
Und wir,
das wäre meine
Taktik. Und wir sind einfach, ne, die größeren Rowdies auf dem Schulhof. Das muss doch das Ding sein. Und das will ich doch eigentlich sehen. Ich will kein abgeklärtes Hintenrum. Ich will, dass das angenommen wird da.
Also Boniface von Anfang an spielen lassen.
Nein.
Stichwort Preisboxer.
Ich kann nur sagen, wir waren ja auch mit einer riesigen Gruppe beim Pokalhalbfinale der Frauen in dem ausverkauften Volksparkstadion. Und genauso will ich die Männer auch sehen. Ja. Die haben es angenommen so. Das sah auch nicht immer elegant aus, ja, das Fußballspiel. Aber am Ende, wenn du voll dagegen hältst und dasselbe vom Willen hereinwirfst wie die anderen und du bist qualitativ besser, dann gewinnen wir das auch. Also wir müssen da nichts rauszaubern, wir müssen diesen Fight annehmen, finde ich.
Ja, genau. Also das, da wäre ich dann schon happy mit, wenn das zu sehen ist.
Ja.
So. Oh ja, oh Mann, oh Gott, ja, ich merke, dass ich jetzt schon nervös bin.
Ja, ey Mann, ey, Hamburg, wie gesagt, Hamburg vibriert hier schon seit Tagen. Wir sprachen ja drüber. Hier hängt, alles hängt voller City Lights hier. Von
den geilen Werder-Fans. Tut mir leid, was ist denn das wieder für eine geile Aktion? Diese Plakate sind ja teilweise so witzig.
So.
Mit diesen Möchtegern-Statements von Polzin und von Glatzel und so. Ich habe ja Tränen gelacht.
Erzähl mal kurz, worüber wir reden für Leute, die kein Social Media haben.
Ja, offenbar, ich glaube, gemietet haben sie die City Lights in Hamburg nicht, aber sie haben zumindest einzelne Bushaltestellen und Plakatwände plakatiert mit Anti-HSV-Motiven, die teilweise so mega kreativ sind. Ja. So, da sind unter anderem so nachgemachte Spieltagsplakate des HSV dabei, mit so Interviewzitaten, mit ausgedachten Interviewzitaten von Polzin, die so in die Richtung gehen wie, uns ist schon klar, dass wir da keine Chance haben.
Pass auf, ich kann es wörtlich zitieren.
Ja, geil,
Bild, bitte, mach mal. Bild von Merlin Polzin, also auf so einem so einem Riesen-Werbeplakat-Banner, so ein breites, so mitten in der Stadt. Uns ist klar, dass Werder Bremen uns in allen Belangen überlegen ist. Ehrlich gesagt haben meine Jungs die Hosen voll und ich auch.
Ja.
Das wird der nächste schwarze Tag in der Geschichte des Hamburger HSV, in der Geschichte des Hamburger SV. So ehrlich müssen wir sein.
Ja. Das finde ich wirklich so gut. Und das halt wirklich in Hamburg so strategisch verteilt an so Bushaltestellen und Plakatwänden und so. Das ist schon geil.
An Bushaltestellen diese geilen City Lights. Ich muss sagen, super geil. Ich liebe es. Ja. Ein, zwei Sachen waren so ein bisschen drüber. Ne? Ein City Light war so ein Motiv mit so einem Fadenkreuz und schick dir Lan, also fick dich HSV. Ja. Muss man jetzt nicht machen. Aber es waren auch ein paar schöne, bemalte Brücken in der Hafen City und so weiter. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe übrigens mal nachgeschlagen, Außenwerbung, ein Großflächenplakat. Die täglichen Kosten liegen zwischen 7 und 54 Euro, je nach Lage und Laufzeit. City Light Post.
Das geht ja sogar.
Litfaßsäulen, eine vollständige, 20 Euro pro Tag. Variiert natürlich nach Lage, finde ich jetzt. Also, da könnte Worum Podcast auch mal eine Spendenaktion und dann.
Da können wir mal überlegen, aber eigentlich so bei jedem Auswärtsspiel, bei jedem Auswärtsspiel in der gegnerischen Stadt eine Litfaßsäule für den Worum Podcast mieten. Für eine Woche.
Ich wette, da würden sich sogar Scheichen und Scheichs finden.
Ja, na klar. Und dann
werfen
wir gemeinsam Motive.
Ja. Ja, finde ich sehr gut. Es gab auch Meldungen irgendwie von...
Ich schreibe mit.
Ja, es gab auch Berichte von anderen Aktionen in der Nähe des Volksparkstadions. Irgendwie Gullideckel rausgeschraubt und mitgenommen.
Gab das habe ich auch gelesen.
Gab einen Autounfall dadurch. Nur Blechschaden, niemand verletzt. Und... das steht dann in vielen Artikeln so mit in dieser Citylight kreative Fanaktion Berichterstattung. Ja, aber ich dachte halt auch erstmal, okay, da hört Kreativität jetzt natürlich auf. Wenn man das aber genau liest und du hast es genau gelesen, ist jetzt der Zusammenhang, dass das jetzt Werder-Fans gewesen sind, noch überhaupt nicht bewiesen.
Na, gar nicht. Das LKA prüft, ob es einen Zusammenhang gibt. Ja. Tut mir leid, das ist im Boulevardjournalismus ist das die Art und Weise, wie du eine Verbindung zu deinem Artikel herstellst.
Ja, es ist halt, wie gesagt,
wenn du genau sowas schreibst. So.
Auch da kann man nochmal wenn man mit Medienbrille auf interessante Beobachtungen machen. Die einen sagen kreative Fanaktion, die Bild sagt Plakatattacke.
Ja. Randale, wie war das noch?
Randale-Angst gefällt mir auch.
Randale-Angst, ja. Mhm.
Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage mal, in der Nähe des Volksparkstadions, da führt vielleicht eine Spur zu irgendwelchen Fanaktionen vor dem Derby. Aber wirklich, also einfach den Anschein zu erwecken.
Und das schmälert diese kreative Aktion. Nicht.
Ja, aber einfach den Anschein zu erwecken, dass es ja jetzt so sein muss.
Ja, genau. Ne?
Vorsicht da. Gut, und trotzdem würde ich sagen, also da hört Kreativität dann auch auf. Also ein Gullideckel rausschrauben ist nicht kreativ.
Ja.
Tut mir leid.
Unterschrieben zu 100%, ja, sehe ich genauso. Ne?
Egal, wer es war. Ja. Gut.
Ja, Sonntag, 15:30 Uhr. Eigentlich Sonntag, fürs Nordderby ist Sonntag eigentlich doof, weil man muss noch durch den Freitag und durch den Samstag durch.
Das stimmt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch viel Zeit, um die Spannung langsam zum Kochen zu bringen. Ich habe gesagt, es ist Derby, Nordderby ist Zeit für Helden und Zeit für Bettler. Ich persönlich, hat dein Aufruf eigentlich nur funktioniert mit dem Ticket? Hast du noch eins bekommen?
Also es haben sich zwei Leute noch gemeldet und hatten mir was in Aussicht gestellt, eventuell auch nur eins oder so. Ich habe dann aber irgendwann im Laufe der Woche, habe ich dann gesagt, nee, weißt du was, komm. Also gebe ich mir das Nordderby im Heimspiel mache jetzt dieses Wochenende auch mit Blick, weil ich auf jeden Fall zum Stuttgart-Spiel wollte, mache ich jetzt dann auch Family Action, guck's mir dann in Ruhe auf dem Sofa an. Und deswegen habe ich es dann irgendwann für mich sein lassen. Aber du bist ja dann nochmal auch heiß geworden auf ein Ticket, oder auf zwei sogar.
Und ich habe tatsächlich auch noch einen Steher bekommen. Allerdings blutet mir das Herz. Es ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Liebste Grüße an meinen Fanclub-Kumpel Nils. Nils in Need. So, und deswegen fühle ich in meiner moralische Verpflichtung, wer noch bitte irgendwie Steher, Sitzer, Gästebereich anbieten kann, bitte melden. Ja, ich verspreche eine Laudatio in der nächsten Worum-Podcast.
Und wer will sich das entgehen lassen, Freunde der Sonne?
Ja. Das
ja, du, ich drück die Daumen. Wir können das, wenn das irgendwie hilft, auch gerne nochmal irgendwie über den Insta- und Blue Sky-Account des Forum Podcast spielen. Das wäre natürlich großartig, wenn ihr Thomas da jetzt auf dem kurzen Dienstwege noch in irgendeiner Form helfen könntet. Wer uns übrigens auch Hilfe angeboten hat, vielleicht kann ich das hier nochmal eben ganz schnell einmal einstreuen, lieber Thomas, ja, du mögest es mir verzeihen.
Sollst du bitte.
Die lieben Freunde von einem der größten Werder-Fanclubs, wenn ich das weiß, von der Ahoi-Crew aus Osnabrück, die haben uns geschrieben. Und haben uns gebeten, doch bitte noch einmal hinzuweisen auf ihre jährliche Spendenaktion, ja, die sie immer machen, für einen guten Zweck. Das machen sie immer so um die Weihnachtszeit herum. Mhm. Der liebe Sebastian von der Ahoi Crew, liebe Grüße gehen raus.
Liebste Grüße, ja.
Hatte uns diesbezüglich angeschrieben. Die haben sich dieses Jahr, lass mich einmal kurz nachschauen, eine Aktion herausgesucht für eine Stiftung aus Hamburg, den Jellas Place. Da ist unter anderem auch Ivan Klasnic, mhm, Botschafter des Projektes. Und ja, die sammeln Geld ein und rufen dazu eben auch über Social Media unter anderem auf, um da ein bisschen zu unterstützen, was ich eine geile Aktion finde. Deswegen, sie haben jetzt die Spendendaten nicht offiziell veröffentlicht, aber wenn ihr euch für die Aktion interessiert und ganz gerne euren Beitrag dazu leisten möchtet, dann seid doch so lieb und schreibt bitte einmal eine E-Mail an info@ahoi-crew.de und dann werdet ihr dort mit Infos versorgt. Lieber Sebastian, coole Aktion, ganz lieben Grüß auch, Gruß an auch an euren Fanclub und wir haben wenigstens über unsere Folge nochmal die Aktion erwähnt, um euch da ein bisschen zu supporten. Wir finden das eine großartige Aktion und ja, wer Bock darauf hat, der möge bitte einmal an info@ahoi-crew.de schreiben und da einmal die Möglichkeiten abfragen, wie ihr supporten könnt.
Jawohl, vielen Dank, genau, super Aktion. Ihr könnt auch Werde, Bianco Pazzo über Insta oder so kontaktieren, denn unser Club ist auch mit der Ahoi-Crew, deswegen im Austausch, wir beteiligen uns auch. Und die Einrichtung, der das Geld zugute kommt, das ist eine wirklich gute Sache und eine unterschätzte Sache. Sie hilft nämlich Menschen, die Angehörige pflegen und selber mal eine Auszeit brauchen von dieser wirklich, also ja, viele wissen, wovon ich spreche und ich habe, ja, gibt immer mehr Fälle im Umfeld, wo es heißt, ein Elternteil muss mal, der andere ist pflegebedürftig und die ist fertig und braucht mal Urlaub vom Kümmern. Und ja, damit helft ihr Menschen wirklich auf ganz, ganz kurzem Wege. Und zwar Menschen, Pflegende, an die man sonst nicht immer sofort denkt, wenn man an Helfen denkt.
Genau. Checkt das aus, schreibt der Ahoi Crew unter info@ahoi-crew.de. Und ja, wir drücken die Daumen, dass da möglichst viel zusammen.
Und besorgt ein Ticket, verdammt nochmal. Ich bin in der, ja, Bringschuld. Ich habe mein Gewissen plagt mich. Tut es nicht für mich, tut es für Nils. Tut es für Nils. Ja, okay.
Tut es fürs Karma. So, jetzt,
tut es für den Fame in der nächsten Worum-Podcast-Folge.
Ja, stimmt, für den natürlich auch. Wir dürfen jetzt hier aber nicht rausgehen und Rate die Aufstellung und unsere Tipps vergessen. Die sind wichtig vor so einem Nordderby, mein Lieber.
Ja, Mann, ich mache es jetzt wie du und sage gleiche Elf auch. Dann kommt es vielleicht mal anders.
Ja, okay, nee, ich möchte da noch einmal gegenhalten. Ich glaube, dass wir es anders spielen werden.
Ach so, ich dachte, du bist im Zeitdruck. Okay, ja.
Naja, immer so, sind wir das nicht alle.
Okay, komm, dann nochmal zurück. Aber dann fängst du an mit Radio die Aufstellung.
Ja, dann fang ich mal an. Ich glaube, dass wir, das habe ich aus der Personallage herausgehört, dass Amos Piepers wieder schaffen wird. Ja. Der war ja raus wegen Grippe. Sieht so aus, dass er rechtzeitig wieder fit wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Abwehr gleich bleibt. Ich glaube, dass wir im Mittelfeld wieder Linen, Stay, Puertas sehen werden und im Sturm werden wir sehen Schmied und ich glaube, dass ein Jinma spielt. Von Anfang an.
Dann bist du jetzt erst bei 10.
Warte mal eben. Nee, wieso?
4-3-2 hattest du jetzt.
Amos, Friedel, Koulibaly, Grüll sogar war.
Ach so, Grüll hattest du als linken Verteidiger, ja.
Ja, so genau. Ja, genau. Ich habe wieder diese Fünferkette vor Augen, okay, gehabt. Ja, klar. Entschuldigung, den Namen habe ich nicht genannt. Genau.
Okay. Wieder mit der Fünferkette.
Und, Ja, und dann schiebe ich meinen Tipp gleich hinterher. Mhm. Ich sage, das geht 2-2 aus.
Ja. Ja, finde ich.
Und jetzt du, mein Freund.
Finde ich einen stabilen Tipp. Aber hattest du jetzt, was ist denn jetzt deine Änderung? Jinma?
Jinma, ja.
Und genau. Wer raus?
Top.
Ah, okay, Jinma als einzige Spitze. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Ja, das Ding ist, der HSV spielt ja so ein klassisches 3-4-3, ne? Mhm. Wobei das eigentlich auch ein 5-2-3 ist, weil diese vier Mittelfeldspieler sind eigentlich, bis auf Muheim links vielleicht, sind die eigentlich auch komplett defensiv ausgerichtet, ne? Dieser Viera, der Remberg und rechts spielt, glaube ich, ein Georg Gorloch, Hitsch, Willi, kriegen nicht zusammen. So, und dann haben die diesen Rion Philippe aus Braunschweig, über den wir im Sommertransferfenster auch mal spekuliert hatten, und links Dompe, ein klassischer Linksaußen, ne? Dribbelstark, Flanken und zieht in die Mitte. Glatzel ist länger verletzt, das heißt, vorne drin spielt der Boniface des HSV, Königsdörfer. So. Ja. Und dementsprechend macht es vielleicht wirklich Sinn, wie du sagst, wieder mit dieser verkappten, obwohl das war gegen Köln ja auch nur phasenweise eine Fünferkette, ne? Also
ja, das stimmt.
Nicht so eindeutig wie in Leipzig. Aber man könnte so natürlich wieder diesen Flügelsturm, dieses Element irgendwie neutralisieren, wie das auch gegen Leipzig gelungen ist mit Grüll wieder links. Jinma finde ich einen guten Call.
Ja, ey. Glaubst du, dass Puertas wieder spielt?
Das ist eigentlich die ganz große.
Aber der war gut, ne? Der war jetzt die letzten zwei Spiele echt gut, also auch gegen den Ball.
Ja, die Frage ist, ob du wirklich wieder so ein System spielst, ne? Das ist ja auch die große. Nee, weißt du, was ich sage? Ich sage. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich sage die gleiche Elf jetzt wieder.
Wie gegen Köln? Ja. Ja, okay. Und dein Tipp?
Ich würde es anders aufstellen, aber da tue ich dann nach.
Ist nicht die Frage.
Tue ich dann nach dem Spiel wieder so, als hätte ich wieder alles besser gewusst. Mein Tipp ist, ich glaube, dass wir gewinnen. Ich glaube, wir gewinnen 3-1.
Geil. Ja. Also da möge ich gerne falsch liegen. Das wäre mir deutlich lieber. Wo guckst du's?
Naja.
Im Stadion.
Wenn alles gut läuft und ich nicht noch einen Weinkrampf und ein schlechtes Gewissen kriege. Also bitte besorgen noch ein Ticket für Nils.
Ja. Aber dann musst du mir jetzt in die Hand versprechen, dass du dich dieses Mal auf dem Weg zum Stadion ein bisschen zusammenreißt.
Du, es laufen
schon. Ich würde ganz gerne noch weitere Folgen mit dir aufnehmen.
Es laufen schon Vorbereitungen, wie wir da hinkommen und möglichst das umgehen. Aber ich habe auch Schlagring schon ausgelegt.
Ja, geil.
So ist nicht, ne?
Geil. Ja. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ne, schlagt euch durch zur Müllverbrennungsanlage. Ja. Und ansonsten kann ich nur sagen, kommt gut hin zum Derby-Sonntag und hoffentlich hört ihr den Thomas und den Jan nach dem Spiel in bester Laune wieder, denn das würde bedeuten, wir hätten das Nordderby für uns entschieden.
Ja, Digga, das wird der Steel of Stelling wird das.
Ja, bitte. In diesem Sinne, ihr Lieben, kommt gut hin und haut rein und dann hören wir uns zu Folge 261 wieder.
Gute Restwoche. Gutes Nordderby.
Macht's gut. Ja, Mann. Bis dann.
Danke fürs Hören. Ciao.
Ciao.